Wir starten ganz einfach mit einer Frage. Wer von euch, du musst nicht antworten, du kannst auch in deinem Herzen, darfst auch die Hand heben, kannst Halleluja schreien. Wer von euch liebt gutes Essen? Amen. So ein paar? Gutes Essen. Habe ich gefragt, was braucht es für gutes Essen? Gute Zutaten? Einen guten Koch? Ein leckeres Ambiente? Zeit? Die richtigen Gewürze? Bisschen Musik, vielleicht Kerzenlicht, angemessene Kleidung, je nachdem, in welchem Setting du feiern möchtest. So, was ich sagen will, gutes Essen braucht einen guten Rahmen. Habe ich gefragt, ob guter Sex auch einen guten Rahmen braucht. So, wir sind so mittendrin in dieser Predigtreihe Lebensfasten. Das Banner hat sich verabschiedet, aber ihr könnt es vielleicht noch lesen. Lebensfasten. Meine Frau hat letzten Sonntag über Windel und Maxi-Cosi gepredigt. Sie hat es überstanden, war ihr erstes Mal. Sie sagte ihr auch, so, das ist schon mal ganz cool. Heute geht es um die Sturm- und Drangphase und dann steigen wir so die nächsten Wochen noch ein bisschen ein. So, wir haben es nicht altersmäßig festgelegt. Also du kannst gerne 55 sein und sag, ich bin trotzdem mitten in der Sturm- und Drangphase meines Lebens. Da ist noch so viel Testosteron und Energie und Träume in meinem Leben. Ich will nochmal ausbrechen, was bewegen und so. Herzlichen Glückwunsch, gib Gas, hau rein, wir sind mit dir, ist kein Problem. So, vielleicht bist du ein bisschen jünger und sagst, keine Ahnung, wovon der spricht. Ich bin gerade erst aus der Grundschule rausgekommen. So, wo immer du dich eben befindest, wir nächsten Sonntag, ich glaube, Meisterjahre besprechen. So, wir dachten, ein schönes Wort für Rente. So, Rente klingt so wie ein bisschen Abstellgleis und Schaukelstuhl und so. Wir dachten, lass uns Meisterjahre nennen. Was für eine coole Lebensphase, wenn du alles weißt und Zeit hast, es auszuleben und frei einteilen kannst und niemand so, wie cool ist das? Wir werden ein bisschen über Midlife-Crisis sprechen, so falls es jemand gibt, der das hat. Kannst dich noch melden, wir suchen noch Tipps, was da rein muss. So, heute, wie gesagt, um Sturm und Drang und dann Clan und Karriere, da freue ich mich auch schon drauf, Clan und Karriere, also Familie und Karriere, wie kriegst du zusammen? Heute haben wir uns Gedanken gemacht, Sturm und Drang, wenn ihr reingekommen seid, ein bisschen die Augen offen hattet, ganz im Eingangsbereich stand so ein bisschen Spirituosen, wir haben die harten Sachen weggehen lassen, wollten niemand zu sehr verwirren. Aber wir dachten, was gehört zu Sturm und Drang? So ein bisschen Party, ein bisschen feiern, ein bisschen anstoßen, die Grenzen erweitern, ein bisschen locker werden und so. Wir haben ein paar Kleider aufgebaut, das ist kein Altkleider-Bazar, das trägt man heute so. So haben wir uns gedacht, was will man in Sturm und Drang? Man will schön sein, man will sich schminken, man will hübsch sein, man möchte in sein, all diese Dinge. Und da vorne ist so die Männerecke, wir haben ein Motorrad aufgebaut, sehr coole Sache. So, da will man wild sein, man will Sachen machen, die die Grenzen sprengen und so ein bisschen Dart spielen, das gehört nicht dazu, zum Grenzen sprengen. Aber es ist auch so ein bisschen Sport machen, Fußball, was ist da, ein Pokal, erfolgreich sein. Ich habe mich gefragt, warum wollen wir auf Partys, warum wollen wir locker werden, warum wollen wir hübsch sein, warum wollen wir erfolgreich und wild sein? Ich habe mich gefragt, was ist der Kern und der Antrieb all dessen? Und ich glaube, dass ganz tief in uns drin dieser Wunsch einfach der ist, geliebt zu sein. Wir merken, die Liebe von Mama und Papa reicht nicht mehr aus, wir werden ein bisschen größer und wir sehen uns nach dem Gegenüber, der oder die uns liebt, so wie wir sind. Und weil wir nicht sicher sind, ob wir so, wie wir sind, liebenswert sind, versuchen wir uns besser zu machen, als wir sind. Wir gehen trainieren, wir kaufen uns coole Motorräder, wir ziehen coole Klamotten an, wir schminken uns, wir machen uns locker, wir gehen auf Partys. Mit diesem inneren, tiefen Schrei, geliebt zu sein. Wir haben uns gefragt, was ist die größte Herausforderung in dieser Phase von Sturm und Drang? Und Pickel stand auch auf der Liste, aber nicht ganz oben. Manchmal reicht ein Pickel aus und eine ganze Woche ist im Eimer. Und so. Manchmal sind es die Eltern, manchmal ist die Schule, dann die Führerscheinprüfung, die Berufswahl, die richtigen Freunde. Da gibt es so viele Themen, die in dieser Sturm- und Drangphase echt herausfordernd sind für junge Menschen oder wenn du Eltern bist und dann noch nicht raus bist, auch in dieser Phase. Aber ich glaube, was mit am herausforderndsten ist, was so gravierende Auswirkungen hat, im Guten wie im Schlechten, ist die Frage, wie kriegen wir uns Sexualität geregelt. Wie kriegen wir es hin, jemanden zu finden, der uns liebt und wo wir unsere Sexualität ausleben können auf eine gute Art und Weise, wo es Freude macht und im geschützten Rahmen stattfindet. Und ich glaube, dass guter Sex genauso einen guten Rahmen braucht wie gutes Essen. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, müsst nicht zustimmen, habe ich irgendwo gelesen. Guter Sex braucht gute Raumtemperatur. Also wir fangen ganz tief an, okay? So ganz einfach. Aber so um reinzukommen, ein bisschen die Schüchternheit abzulegen, auch für mich. So guter Sex braucht eine gute Raumtemperatur. Ist schwierig, sich zu lieben, wenn es frostig kalt ist, du Gänsehaut hast und so eine Embryonal-Igelstellung da dich hinkaust und einfach überleben möchtest. Ist schwierig. Ist aber auch schwierig, wenn es 35 Grad hat und extrem schwül ist und du klebst aneinander förmlich. Ihr müsst nicht nicken, wenn ihr wisst, wovon ich spreche, so, aber was guter Sex noch braucht, ist ausreichend Zeit, der richtige zeitliche Rahmen. Also manchmal kommen ja so ganz, ganz komische Gedanken. Wir sind so verliebt, bis zum Bersten gefüllt mit allem Möglichen und es muss raus. Und wir sitzen am Fußball und wir wissen, noch 10 Minuten, dann kommt die Halbzeitpause, ich habe eine Viertelstunde Zeit und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Die Frau steht gerade auf der Leiter, putzt die Fenster, hat ihr schickste Arbeitskleidung an und denkst, 15 Minuten. Aber in deinem Herzen weiß, es ist nicht der richtige Rahmen, okay? Guter Sex braucht ein bisschen auch den richtigen zeitlichen Rahmen. Guter Sex braucht einen richtigen Ort oder den richtigen Platz. Gibt ja so diese komische Vorstellung, dass es über den Wolken besonders schön und aufregend sein soll. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal geflogen ist. Also der Autor sicherlich nicht dessen, der das behauptet. Also eine Flugzeugtoilette ist in etwas so romantisch wie die Zugtoilette der Deutschen Bahn. Vielleicht, wer da schon mal war. So, und ob du jetzt Kerzen brauchst oder nicht, ist eine andere Frage. Aber irgendwie ein Ort, wo du dich fallen lassen kannst, wo du dich sicher fühlst, wo du vielleicht auch die Türe zumachen kannst, ein bisschen Musik, ein bisschen Ambiente, so, hilft extrem. Ich dachte, was hilft noch für guten Sex? Und ich dachte, vielleicht der richtige Partner. So, also rein biologisch, wenn ich in der 6., 7. Klasse gut aufgepasst habe, passt ganz vieles zusammen, rein biologisch. Wir sind nicht dafür, dass alles... So, aber für Männer und Frauen, da sind wir sehr dafür, das passt grundsätzlich zusammen. Und trotzdem ist ein Unterschied, ob es einfach nur irgendwie zusammenpasst oder ob es der richtige Partner ist, stimmt's? Und ich wünsche dir, dass du ein bisschen einen Anspruch hast für dein eigenes Sexualleben an Qualität und dass du dir den richtigen Rahmen wünschst, wo du dich hingeben möchtest. Also ich verstehe schon, man kann auch auf der Deutschen Bahn in der Zugtoilette während dem Pingeln eine kalte Portion Pommes essen und eine lauwarme Fanta trinken und behaupten, man hätte gegessen. Aber wer schon mal richtig gut gegessen hat, auf einer Hochzeit, bei einer Geburtstagsfeier, beim Italiener, mit Ambiente, schön dekoriert, mit leckeren Gewürzen, Vorspeise, Nachspeise, Hauptspeise, Nachspeise, so rum, und so, der weiß, Essen ist nicht gleich Essen. Und Sex ist nicht gleich Sex. So, die Frage ist, was ist ein guter Rahmen für guten Sex? Wenn ich in die Bibel reinschaue, dann drängt sich mir der Gedanke auf, dass Gott Sexualität erfunden hat. Gott wollte, dass wir zusammenkommen, dass wir uns lieben, auch körperlich. Und wie jeder gute Erfinder zu seinem Produkt, zu seinem Geschöpf auch eine Gebrauchsanleitung schreibt, hat Gott zu seinem Produkt, zu dir, auch eine Gebrauchsanleitung geschrieben. Jeder, der einen Thermomix erfindet, jeder, der ein Smartphone erfindet, jeder, der ein Motorrad baut, jeder, der ein Haus baut, jeder, der irgendwas erfindet, schreibt eine Gebrauchsanleitung dazu und sagt, wenn Sie dieses Produkt so verwenden, werden Sie viel Freude haben. Wir garantieren Ihnen sogar 2 Jahre oder 5 Jahre oder 10 Jahre, was immer du gekauft hast. Aber wir garantieren Ihnen auch, wenn Sie es falsch verwenden, erlischt jeder Anspruch auf Garantie. Sie können dieses Gerät kaputt machen, so schnell können Sie gar nicht gucken. Aber wir sagen Ihnen, wie es gut funktioniert. Wenn ich in die Bibel reinschaue, dann stelle ich fest, dass Gott nicht nur Sexualität, nicht nur Mann und Frau erschaffen hat, sondern dass Gott auch eine Gebrauchsanleitung geschrieben hat, wie wir es befriedigend, erfüllend, auf eine gute Art und Weise gebrauchen können. Aber was wir auch entdecken, wenn wir in die Bibel reinschauen, ist, dass es jemanden gibt, der uns die Freude rauben möchte an diesem guten Produkt. Johannes Evangelium Kapitel 10, Vers 10 sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Wir stellen fest, es gibt jemanden in dieser Welt, der Freude daran hat, dir deine Freude zu rauben. In jedem Bereich deines Lebens, in deinen Finanzen, in deiner Gesundheit, in deiner Beziehung, in deiner Ehe, in deiner Erziehung, in deinem Beruf, überall gibt es einen Dieb, der nichts anderes im Sinn hat, als dich zu bestehlen, zu schlachten und zu verderben, wo immer er eine Chance dazu bekommt. Und genauso war es, dass es jemand gibt, der sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, Leben in Fülle, im Überfluss. auch in allen Bereichen. Gott möchte, dass du Überfluss, die Fülle hast in deinen Beziehungen, in deiner Ehe, in deiner Erziehung, in deinem Beruf, in deinen Finanzen, in deiner Identität, wo immer du gehst und stehst, auch in deiner Sexualität, möchte Gott, dass der Segen fließt in dein Leben und durch dein Leben. Aber es gibt auch jemanden, der genau das Gegenteil vorhat. Was ich feststelle, ist, es gibt eine ganze Bandbreite, wie Sexualität gelebt werden kann. Eine Form ist, dass zwei Menschen sich das Ja-Wort geben, heiraten, sich versprechen, sich zu lieben und zu ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis der Tod sie scheidet, vor Gott und vor den Menschen, vom Standesamt und vor der Kirche. Und sie sagen, wir heiraten und in diesem Rahmen wollen wir Sexualität leben. Das ist eine Möglichkeit, wie du deine Sexualität leben kannst. Es gibt aber auch ein ganz anderer Pol auf dieser Skala, wo Menschen missbraucht oder vergewaltigt werden. Und bitte nicht falsch verstehen, aber rein biologisch ist der Unterschied nicht so gravierend. Aber der Rahmen, in dem stattfindet, ist Welten auseinander. Und die Auswirkungen dessen sind massiv. Im Guten wie im Schlechten. Der Unterschied ist nicht im Biologischen, dass zwei Menschen zusammenkommen. Der Unterschied ist im Rahmen, wie es stattfindet. Und wenn wir dann das Leben genauer betrachten, merken wir, da gibt es ganz viele Grauzonen. Gibt es irgendwelche Partypillen, die Frauen K.O.-Tropfen. Es gibt Alkohol, die uns Dinge machen lassen, die wir in einem normalen Zustand nicht tun würden. Es gibt Beziehungen, in die wir Hoffnung haben von unserer Seite, aber der andere nur eine Nacht möchte. Es gibt Beziehungen, wo wir wissen, das wird nicht lange halten, aber für eine bestimmte Phase besser wie gar niemand. Es gibt so viele Formen, wie du Sexualität ausleben kannst, aber was ich feststelle ist, Sex ist nicht erst hier zerstörerisch. Sex ist überall zerstörerisch, wo es außerhalb diesen Rahmen stattfindet. So manchmal sind wir so naiv und denken, ich sage nicht, dass da nicht auch ein Spaßfaktor dabei ist. Aber die Auswirkungen, was es mit Menschen macht, meiner Wahrnehmung nach, überall zerstörerisch, auf lange Sicht, außer hier. Und das ist das, was die Bibel uns mitgeben möchte. Gott gönn dir deine Sexualität von ganzem Herzen, sonst hat er sie nicht in dich reingelegt. Und Gott wünscht sich von ganzem Herzen, dass du sie leben kannst und erleben kannst, in Fülle und im Überfluss. Aber Gott weiß, es gibt jemanden, der dir es rauben möchte. Sag nicht, dass das die Garantie ist. Auch hier gibt es ganz schräge Geschichten. Und so. Aber es ist die beste Form, es ist der beste Rahmen, den du wählen kannst, um dich zu öffnen für Sexualität. Junge Menschen fragen dann ganz oft, wenn du so verliebt bist und wenn die Hormone übersprudeln und wenn du dir gar nicht vorstellen kannst, dass es irgendwie was Besseres gibt als jetzt diesen Freund oder diese Freundin, wo in der Bibel steht, dass wir bis zur Ehe warten sollen. Und es ist richtig, dass wenn wir diesen Vers suchen, wo Jesus sagt, Sex vor der Ehe ist verboten, dann werden wir ihn nicht finden, zugegeben. Aber was wir auch feststellen, ist, dass die Bibel einen klaren Rahmen beschreibt dessen, wo Sexualität normal ist. Wenn wir in die Weihnachtsgeschichte reinschauen, dann entdecken wir, dass Josef und Maria verlobt waren. Da heißt es, mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, die Mutter von Jesus, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Was wir aus diesen zwei Versen rauslesen, ist, dass Josef und Maria verlobt waren. Verlobt zu sein in der damaligen Zeit war eine andere Geschichte, wie heutzutage verlobt zu sein. Wenn du heute verlobt bist, heißt es, du hast einen Antrag bekommen und hast Ja gesagt. Was großartig ist. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es ist eine schöne Phase, sich auf die Hochzeit zu freuen. Und es ist ein Versprechen, es ist der feste Vorsatz, wir wollen uns noch besser kennenlernen. Aber wir haben ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Plan. Aber es ist rechtlich nicht bindend. Heute. Wenn ihr euch morgen anders entscheidet, sei es euch freigestellt, müsst ihr niemandem was sagen. Es ist einfach so, habt ihr euch getrennt. Zu damaliger Zeit war eine Verlobung rechtlich bindend. Verlobt war diejenigen, wo sich die Eltern auf den Brautpreis geeinigt hatten. Andere Epoche, andere Zeit. Verlobt war, wenn die Eltern zusammengekommen sind und sagten, wir wollen, dass unsere Kinder heiraten und wir haben uns auf den Brautpreis geeinigt. In dem Moment waren zwei junge Menschen verlobt, rechtlich vergeben und wenn sie mit jemand anderem geschlafen hätten, wäre es wie Ehebruch gewesen. In der damaligen Vorstellung, weil sie sich schon versprochen waren. Es hatte eine rechtliche Gültigkeit, wie bei uns heute eine Ehe. Aus dem Grund steht da auch, dass Josef aber, ihr Mann, der gerecht war, sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, sondern gedachte, sie heimlich zu entlassen, nicht zu verlassen. Wenn du heute mit jemandem nicht mehr zusammen sein möchtest, dann verlässt du ihn. Du gehst einfach. Und im Moment bist du getrennt, wenn du nicht verheiratet bist, sondern nur verlobt. Zu damaliger Zeit war nur verlassen nicht genug. Wenn du verlobt warst, dann musstest du sie entlassen. Sprich, du musst dich offiziell scheiden lassen. Was ich sagen will, ist, die Beziehung zwischen Josef und Maria hatte rechtlich gültigen Charakter. Und trotzdem haben sie was nicht gemacht, miteinander geschlafen. Weil sie wussten, ist nicht der richtige Rahmen. Der Rahmen für Sexualität ist nicht die Verlobung und ist nicht eine Beziehung und ist nicht, dass wir uns gut verstehen. Der Rahmen für guten Sex ist, dass wir geheiratet haben. Und das ist die Basis, auf dem wir all das andere, was wir dann in der Bibel lesen, verstehen müssen. Und wenn die Bibel dann an ganz vielen Stellen von Unzucht spricht, dann meint sie Sexualität außerhalb des göttlichen Rahmens. Und der göttliche Rahmen haben wir gerade versucht zu verstehen. So, und aus dem Grund, wenn du die Bibel so liest, mit dem Wunsch wirklich rauszufinden, was sich Gott für dich gedacht hat, wirst du relativ schnell feststellen, dass der beste Rahmen für Sexualität die Ehe ist und nicht vor der Ehe. Was ich mir wünsche, ist ja nicht, dass Gott uns irgendwas wegnehmen möchte. Der Grund, warum Gott es so festlegt, ist, weil Gott, ich spreche jetzt mal als Mann zu den Frauen, weil Gott möchte, dass jede Frau für sich verstanden hat, dass sie eine Prinzessin ist. Und das, wie bekommt man eine Prinzessin, indem man sie erobert? Die bekommt man nicht einfach so. Die läuft einem auch nicht nach, sondern Prinzessinnen werden erobert. Und was Gott gemacht hat, als er dich geschaffen hat, ist, dass er dir einen Wert mitgegeben hat. Du bist wunderschön, du bist einzigartig, du bist gewollt, du bist geliebt, mindestens von Gott. Und für Gott, in Gottes Augen, bist du eine großartige, eine einzigartige, eine wunderhübsche Prinzessin. Und Gott möchte nicht, dass du dich unter Wert verkaufst. Gott möchte, dass du verstehst, wie wertvoll du bist. Und wenn du verstanden hast, wie wertvoll du bist, dann wirst du feststellen, dass zwei Rosen nicht ausreichen, um dich zu erobern. Auch ein Kinobesuch nicht. Auch nicht ein tiefer gelegtes Motorrad oder ein Sixpack. Ist alles schön. Darf er alles mitbringen. Aber ist nicht das, was du wert bist. Dein Wert ist, dass jemand dir verspricht, dich zu lieben und zu ehren, in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet. Und jeder, der nicht bereit ist, diesen Preis zu bezahlen, hat es auch nicht verdient, in dein Leben einzugreifen. Ich glaube, dass das die Aufgabe von uns Männern ist, den Frauen in unserem Umfeld, ob es unsere Töchter sind, unsere Schwestern, ob es unsere Ehefrauen sind, klarzumachen, wie wertvoll sie sind. Ich glaube, dass Frauen dann schön sind, wenn sie wissen, dass sie wertvoll sind. Wisst ihr, billige Frauen sind nicht hässliche Frauen. Billige Frauen sind schöne Frauen, die nicht wissen, dass sie schön sind. Und weil sie nicht wissen, dass sie schön sind, tragen sie zu kurze Röcke, zu hohe Schuhe, zu viel Schminke. Sie verhalten sich so, wie sie sich nicht verhalten müssten, wenn sie wüssten, wie wertvoll sie sind. Und es ist unsere Aufgabe als Männer, den Frauen in unserem Umfeld deutlich zu machen, wie wertvoll sie sind. Und in dem Maße, wie wir ihnen zeigen, wie wertvoll sie sind, werden unsere Frauen auf einmal schön. Das ist unglaublich, wie schön deine Frau sein kann, wenn sie verstanden hat, wie wertvoll sie in deinen Augen ist. Da darf sie sich immer noch schminken, darf sie immer noch. Aber versteht ihr, das Motiv ist ein anderes. Sie weiß, dass sie wertvoll ist, sie weiß, dass sie geliebt ist. Und ich wünsche dir das als Frau, dass du einen Mann findest, der dich liebt, einfach für das, wer du bist und wie du bist und was du bist. Und nicht nur, weil er seine Sexualität ausleben möchte. Ich glaube, mit der beste Weg, deiner Freundin, deiner Verlobten, deiner Ehefrau zu zeigen, dass sie wertvoll ist als Mensch, ist, indem wir unseren Trieb im Griff haben und unseren Frauen zeigen, dass uns nicht nur um das eine geht. So, wenn du noch nicht verheiratet bist, es ist ein großartiger Liebesbeweis an deine Freundin, wenn du dich körperlich ein bisschen zurückhältst und sagst, Schatz, ich will mit dir zusammen sein, weil du nett bist, weil du humorvoll bist, weil ich dich mag, weil du was Wunderbares bist und ich brauche dich in meinem Leben, aber nicht nur als. Versteht ihr? Und es gibt in jeder Ehe Lebensphasen, wo es einfach gerade nicht geht, weil die Frau ihre Tage hat, weil sie schwanger ist, weil du krank bist, weil du einen Ischiasnerv eingeklemmt hast, weil du auf Montage bist. 1000 Gründe, warum es gerade nicht geht. Und viele Gründe, die wir hier nicht nennen wollen. Keine Ahnung. Was muss deine Frau wissen in diesen Phasen, wo es nicht geht, dass du sie trotzdem liebst? Wann kannst du am besten zeigen vor der Ehe, wenn du dir deutlich machst, ich bin mit dir zusammen, nicht wegen dem einen, sondern weil ich dich mag als Mensch, weil ich mit dir zusammen sein will als Person. Ich glaube, dass es kein Makel und auch kein Mangel, sondern Ausrufezeichen ist, wenn ein junges Pärchen oder ein älteres Pärchen für sich festlegen, wir wünschen uns und wir versuchen, etwas aufzuheben für die Ehe. Der Teufel, der Dieb, versucht dir in der Regel zwei Dinge einzureden, die sich selber widersprechen. Also entweder er versucht dir deutlich zu machen, dass die Person, mit der du zusammen bist, der absolute Traummann ist. Es gibt keinen besseren, es gibt keinen anderen und es gibt gar keinen Grund, auf irgendetwas zu warten, weil er ja der Einzige ist. Und die andere Taktik des Teufels ist, dir deutlich zu machen, dass du überhaupt nicht sicher sein kannst, ob er der Einzige ist, wenn du es nicht probiert hast. Und je nachdem, wie du gerade drauf bist, versucht dir der Teufel einzureden und sagen, ey, geh einfach weiter, ist kein Problem, ihr seid doch füreinander bestimmt, da kommt kein besserer, ihr seid ja fast schon wie verheiratet. Oder er versucht dir weiterzumachen, ob das der Richtige ist, keine Ahnung. Wenn du es nicht ausprobiert hast, wie kannst du dir sicher sein? Aber der Punkt ist, wisst ihr, wenn es nicht derjenige ist, der dein Traummann ist, wenn du in einer Beziehung bist mit jemandem, der nicht dein Traummann ist in deinem Herzen, dann mach heute Schluss. Es lohnt sich keinen Tag länger mit jemandem zusammen sein, von dem du dir nicht vorstellen könntest, ihn eines Tages zu heiraten. Die Frage ist nur, wann die Trennung kommt. In zwei Wochen, in zwei Monaten oder zwei Jahren. Und ich sage dir, je länger es dauert, desto mehr tut es weh. So, wenn du heute schon weißt, dass es nicht dein Traummann ist, ja bitte, dann schieß in den Wind. So, das ist doch kein Grund, miteinander ins Bett zu gehen. Hoffentlich bist du mit einer Person zusammen, wo du glaubst, dass er der Traummann ist. Ja bitte, wenn nicht das, was dann? So, und die andere Idee des Teufels, dass du es probieren müsstest, um zu gucken, ob es zusammenpasst, da musst du einfach im Biologieunterricht aufpassen, dann weißt du, das passt immer zusammen. Da ist noch keine Ehe dran gescheitert. Die Ehen scheitern an anderen Stellen, das wirkt sich dann auf die Sexualität aus. Aber der Grund, warum Ehen scheitern, ist nicht, weil es biologisch nicht zusammenpasst. Okay. So, was wir verstehen müssen, ist, dass es sich lohnt zu warten. Es lohnt sich zu warten. Wir heben uns das Beste auf. Es gibt, ich habe schon mal erzählt, diesen Marshmallow-Test. Man hat kleine Kinder in den Raum reingesetzt, hat ein Marshmallow vor ihnen auf den Tisch gelegt und gesagt, wenn du es aushältst zu warten, bis ich wiederkomme, bringe ich dir noch einen mit. Kannst du zwei haben. Und man hat die Kinder herausgefordert und gefilmt, wie sie um diesen Marshmallow drumherum, wie sie mit sich kämpfen, weil sie wissen, sie dürfen ihn jetzt nehmen. Aber wenn sie ihn nicht nehmen, wenn sie es aushalten zu warten, bekommen sie zwei. Dieser innere Kampf, ich kann jetzt schnell etwas haben und ich kann später mehr haben. Und man hat festgestellt, dass die Kinder, die in der Lage sind, ihre Triebe, ihre Wünsche und Begierden zu steuern, im Leben signifikant erfolgreicher sind, wie die, die es nicht können. Sagt mehr über die berufliche Zukunft von Kindern aus, wie Mathe, Englisch, Französisch, Geschichte, vergiss all das. Interessiert keinen Mensch. Die einzige Frage ist, ob du in deinem Leben in der Lage bist, zu warten auf die richtige Gelegenheit. Dieses Schnellzuschnapper-Ratenkauf, all diese Geschichten, die sind kurzfristig schön, aber langfristig mühsam. Und bei Sexualität ist genauso. Gott ist ja nicht, dass er dir die Sexualität verbietet. Im Gegenteil, Gott sagt, du kannst so viel haben, wie du möchtest. Da gibt es ein ganzes Fass voll. Du musst nur lang genug warten, bis der Richtige kommt. Vergeude es nicht mit dem Falschen. Eine Frau, Annette Meisel, hat ein Buch geschrieben, 40 Jahre alt damals, das heißt Fünf Lover. Sie hat für sich entschieden, dass ein Mann für sie nicht genug ist. So dachte sie, zwei ist besser wie einer, drei ist besser wie zwei, vier ist besser wie drei. Und hat sich am Ende für fünf festgelegt. Sie hatte fünf Männer gleichzeitig und schreibt ein Buch darüber, über ihre Zeit mit fünf Lover. Und ein Satz, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ein Satz irgendwo im Internet aufgeschnappt, da heißt es, der Preis dieser Freiheit ist die Einsamkeit. Ich dachte, wie krank ist das? Ich wäre auf viele Ideen, aber ich wäre im Leben nicht auf das gekommen. Schreibt sie selber über ihr Leben. Der Preis meiner Freiheit, die ich mir genommen habe, ist was? Einsamkeit. Ich weiß, dass man in seiner Sturm- und Drangzeit nicht so weit denkt, aber das Lebensalter ist relativ lange. Irgendwann wird der Sixpack schrumpelig und das Tattoo ist nicht mehr zu erkennen. Und die Frage ist, wer möchte dann mit dir zusammen sein? Das mag attraktiv wirken, wenn du jung, schön und erfolgreich bist und jede haben kannst. Das ist das Größte in meinem Leben. Aber es kommt eine Phase in deinem Leben, wo du jemanden brauchst, der dich einfach liebt, der dich füttert, der dich auf die Toilette begleitet, der im Schaukelstuhl neben dir sitzt. Und ich habe festgestellt, diese Lebensphase ist relativ lang im Vergleich zu dem, wo wir jung und knackig sind. So, wenn du die Chance hast, in deinem Leben dir das Beste für die Ehe aufzuheben, tust. Wenn du jetzt hier drin stehst und sagst, Stefan, 3 Wochen zu spät, 3 Jahre zu spät, 30 Jahre zu spät. Die gute Botschaft für dich ist, dass Jesus uns jederzeit immer wieder neu eine Chance gibt, neu anzufangen. Als die Pharisäer, die Frommen, die alles richtig machen wollten, die Ehebrecherin beim Ehebruch erwischen, kommen sie mit dieser Frau, stellen sie auf den Marktplatz, zeigen mit dem Finger auf sie und sagen, Jesus, was machen wir mit dir? Mit der das Gesetz sagt, steiniget sie. Was sagst du? Jesus schaut sie an und sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Einen nach dem anderen sind sie gegangen. Jesus schaut die Frau und sagt, wo sind sie alle hin? Die Frau sagt, gegangen. Jesus sagt, auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige hinfort nicht mehr. Was ist die Botschaft für dich, wenn du sagst, schon zu spät? Bei Jesus ist nie zu spät. Bei Jesus ist nie zu spät. Manches lässt sich nicht mehr rückgängig machen, mancher Schmerz und manche Narbe wird vielleicht bleiben. Aber bei Gott ist nie zu spät, nochmal neu anzufangen. So, bitte versteht diese Predigt nicht insofern, dass wir auf irgendjemand herabschauen. Was ich versuche, ist, ein Ideal zu malen, das so attraktiv ist, dass du sagst, das ist das, was ich will. Über deine ganze Vergangenheit, die Geschichte, die lässt sich nicht ändern, die müssen wir so akzeptieren. Über deine Vergangenheit bietet Gott dir an und sagt, auch ich verurteile dich nicht. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wir sind alle, keiner von uns ist perfekt. Der vor dir nicht, der neben dir nicht und der ganz vorne ist sowieso nicht. Wir alle haben Dinge in unserem Leben falsch gemacht, wo wir Gott dankbar sind, dass er uns vergeben hat, dass er uns die Vergangenheit nicht anrechnet. Egal, was in deinem Leben schiefgegangen ist, spielt für uns keine Rolle, weil wir alle wissen, kennen wir alles, nur in einer anderen Form, mit anderen Protagonisten. Aber dieses Gefühl, die Vergangenheit nicht mehr ändern zu können, das kennen wir alle. Aber zum Glück kennen wir auch dieses Gefühl, wenn sich Jesus zu uns herablehnt und sagt, auch ich verurteile dich nicht. Ich wünsche dir, dass du dieses Gefühl heute Morgen kennenlernst, wo Gott in dein Leben reinhaucht und sagt, ich verurteile dich nicht. Bin ja nicht böse, bin nicht wütend, will dich auch nicht strafen. Aber was ich mir wünsche, ist, geh und sündige hinfort nicht mehr. Das eine ist die Aussage über deine Vergangenheit. Über deine Vergangenheit sagt Gott, ich verurteile dich nicht. Über deine Zukunft sagt, geh und sündige hinfort nicht mehr. Geh und tu's besser. Geh und tu's dir nicht mehr an. Und das wünsche ich dir, egal wo du heute stehst, dass du sagst, für die Zukunft von heute an, wie es so machen, wie es für mich und meine Beziehung am allerbesten ist. Ich habe festgestellt, dass oft junge Menschen denken, wir sind ja schon so lange zusammen. Ich kann es gut verstehen, dass je länger man zusammen ist, die Freude und die Lust aneinander immer größer wird. Wenn du aber für dich sagst, ich möchte mir so ein bisschen was für die Ehe aufheben, dann spielt es keine Rolle, ob du schon ganz lange zusammen bist oder ganz kurz. Die einzige Frage ist, wie lange musst du noch zur Hochzeit aushalten? Versteht ihr den Gedanken? Die Denke ist, wir sind doch schon 2 Wochen zusammen, natürlich dürfen wir Händchen halten. Wir sind doch schon 2 Monate zusammen, natürlich dürfen wir. Wir sind doch schon 2 Jahre zusammen, natürlich dürfen wir. So, das führt dazu, dass viele Menschen ihre Sexualität so leben. Und wenn sie dann gläubig sind, ist eine Riesenspannung, hier oben versuchen, irgendwie die Kurve zu kriegen. Das ist wie wenn du von 0 auf 100 beschleunigst und bei 99 die Vollbremsung reinlegst. Das tut weh. Das ist herausfordernd. Meine Empfehlung ist, denk nicht so, wie lange sind wir schon zusammen. Denk, was will ich mir aufheben für die Ehe? Wie lange habe ich noch? Und versuch, irgendwie so eine Kurve hinzukriegen. Ich habe festgestellt, zu beschleunigen ist relativ einfach. Da braucht es eine Nacht. Das ist nicht schwer. Aber diese Phase auszuhalten, das ist lang. Das ist richtig lang. So, deine Entscheidung, was du dir aufheben möchtest, aber wenn du dir was aufheben möchtest, versuchst so anzupassen. Zweiter Gedanke, wenn du dir was aufheben möchtest, lass deine seelische Beziehung deiner körperlichen Beziehung immer einen Schritt voraus sein. Ich habe festgestellt, wenn Menschen körperlich intim werden, werden sie seelisch ein bisschen blind. So, das ist so schön und das ist so befriedigend und das löst so viel hormonell aus, dass du irgendwie blind wirst, seelisch. Und du stellst irgendwie fest, dass dein Freund ein bisschen komisch mit seiner eigenen Mutter umgeht. Aber es ist ja kein Grund, eine Beziehung zu beenden, wenn man schon so weit gegangen ist. Später, wenn die Menschen dann verheiratet sind, wundern sie sich, warum ihre Ehemänner mit ihnen genauso umgehen wie mit ihrer Mutter. Und auf einmal stellen sie fest, das hätte ich wissen können. Ich habe es gewusst. Ich habe es ignoriert. Warum? Weil wir körperlich schon so weit waren. So, wenn du eine Chance hast, deine Beziehung, deine seelische Beziehung zu entwickeln, lass es dir immer einen Schritt vorausgehen, bevor du körperlich nachziehst. Ist nicht einfach, aber ist ein Geheimtipp. Körperlich kannst du innerhalb von einem Tag ganz viel entdecken, aber um eine seelische Beziehung zu einem Menschen aufzubauen, brauchst du ein bisschen Zeit. Nimm dir die Zeit, sei es dir wert, dich kennenzulernen und all diese Geschichten. So, Finale. Die große Frage, eine der großen Fragen ist ja nicht nur, wie hebe ich meine Sexualität auf, sondern für wen und wie finde ich den? Ich habe mir vier Tipps aufgeschrieben für all diejenigen, die noch einen Partner suchen. Für all diejenigen, die schon verheiratet sind, euch geht es nicht an. So, erstens, all diejenigen, die schon vergeben sind, sind tabu. So. Was ich feststelle ist, wenn Menschen verheiratet sind, das können wir noch halbwegs akzeptieren. Nicht überall, nicht jeder und so, aber da gibt es so einen gesellschaftlichen Konsens, dass Menschen, die verheiratet sind, für andere Menschen tabu sind. Ich würde gerne einen Schritt weiter gehen und würde dir raten, auch all diejenigen, die vergeben sind, in irgendeiner Form, sind genauso tabu. Warum? Die sind zwar noch nicht verheiratet, aber wenn sie bereit sind, ihren Partner für dich zu verlassen, wer garantiert dir, dass sie nicht dich irgendwann für einen anderen Partner verlassen? Das hat was mit Charakter zu tun. Nicht mit rechtlicher Bindung, da wirst du nicht erschossen, wenn du das machst. Hat was mit Weisheit zu tun. Das ist schön, wenn du jetzt in diesem Moment der Attraktivere oder der Reichere oder der Schönere bist im Vergleich zu seinem aktuellen Partner. Aber seid ihr sicher, bei 8 Milliarden Menschen rennt irgendwo einer rum, der kann noch besser tanzen, länger singen, der hat mehr Sixpacks wie du, der hat ein schöneres Auto und der kommt irgendwann über den Weg gelaufen. Und wenn dein Partner nicht den Charakter hat, zu einer Beziehung zu stehen, dann wird es schwierig. So, lass all diejenigen, die in irgendeiner Form vergeben sind, für dich tabu sein. Zweitens, gläubig ist nicht genug. Wir denken so im frommen Setting, Hauptsache gläubig. Und es ist großartig, wenn du dir vorgenommen hast, als Christ einen gläubigen Partner dir zu wünschen. Das ist großartig, ich bin voll mit dir. So, nur weil ich dir als Gedanke mitgeben möchte, die Frage ist, wie intensiv möchtest du deinen Glauben leben? Und reicht die Intensität deines Partners in seiner Gottesbeziehung aus, dass du deine Beziehung mit Gott so leben kannst, wie du sie leben möchtest? Wenn du sagst, mein größtes Ziel ist, als Christ 2-mal im Jahr in die Kirche zu gehen, was gut ist, besser wie gar nicht. Kannst du also, so. Und du sagst, ich habe jemanden gefunden, der ist auch als Kind getauft und das ist großartig und wir haben uns darauf verständigt, dass wir 2-mal im Jahr in die Kirche gehen, unsere Kinder evangelisch taufen und evangelische Religion in der Schule schicken. Wenn das dein Traum für dein Glauben ist, großartig, wenn du jemanden gefunden hast, der seinen Glauben auf derselben Intensität lebt wie du. Wenn du aber sagst, ich habe eine Berufung in meinem Herzen, Gott hat zu mir als Kind gesprochen, ich werde eines Tages Missionar bei den Eskimos am Nordpol sein, dann such dir bitte jemand, der eine ähnliche Berufung hat. Der auch ansonsten musst du eine Fernbeziehung leben, was ziemlich weit ist zum Nordpol. Such dir jemand, der sein Glauben genauso intensiv leben möchte wie du. Ich möchte dir nicht vorschreiben, wie intensiv du dein Glauben leben möchtest. Darfst du für dich entscheiden. Aber dein Partner und sein Glaubensleben wird massiv darüber bestimmen, wie intensiv du deinen Glauben leben kannst. So, was ich feststelle, ist, ganz viele Menschen, die an Gott glauben, wünschen sich den Partner, den Gott für sie vorgesehen hat. Und dafür beten sie, und das ist großartig, aber sie wissen nie genau, wann es der Richtige ist. Hat er eine gute Predigt gehört von Pastor Richard Kobakian. Und er sagt, wenn du mit einer Person zusammen bist, und du merkst, dass dein Glaubensleben nach oben geht, ist die Chance, dass er von Gott geschickt ist, relativ groß. Wenn du feststellst, dass dein Glauben immer kälter, immer dünner, immer schwächer wird, seitdem du mit der Person zusammen bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gott diese Person nicht geschickt hat, relativ groß. Gott wäre ja doof, wenn er dir einen Partner an deine Seite stellt, der dazu führt, dass deine Liebe zu ihm schwächer wird. Was Gott wünscht, ist, dir einen Partner an deine Seite zu stellen, wo ihr gemeinsam im Glauben aufblühen könnt zu neuen Sphären. So, dritter Gedanke. Such dir einen Mercedes oder einen Porsche oder einen Lamborghini, was immer du eben favorisierst. Unser Wunsch, wenn wir heiraten, eine Beziehung eingehen, ist was, dass wir ein Leben lang glücklich sind. Die Chance, dass wir mit unserem Partner lange glücklich sind, ist relativ groß, wenn du einen Mercedes hast. Wenn du einen Mercedes fährst, im echten Leben, ist ein Fiat Punto keine Versuchung für dich, wirklich nicht. Auch kein Toyota Corolla, auch kein VW Charan. Wenn du einen Mercedes hast, dann wirst du einfach einen Mercedes fahren, alles andere interessiert dich nicht. Aber wenn du so als 18-, 19-Jähriger so einen Gebrauchten mit 2 Monate TÜV noch und wie so was Klappriges fährst, dann ist was eine Versuchung. Jedes andere Auto, das länger TÜV hat als deiner. Und in Beziehungen ist genauso. Wenn du einen Mercedes erwischt hast, sind ganz viele andere Optionen für dich völlig, die interessieren dich gar nicht, die fallen dir gar nicht auf. Im Gegenteil, du bist dankbar für deinen Partner. Wenn du aber irgendwie beim Gebrauchtwagenhändler noch irgend so ein alte, so, die keiner wollte, und du hast abgegriffen, dann mag das schön sein für die ersten 3 Monate, weil es besser ist wie gar kein Auto, stimmt's? Aber irgendwann wirst du relativ schnell feststellen, dass andere Menschen andere Autos fahren. Das würde dich unzufrieden zurücklassen über deinen Gebrauchtwagen. Ist im echten Leben so, mit Autos, ist auch in Beziehungen so. So, was für dich ein Mercedes ist, ist deine Entscheidung. Es gibt Menschen, die lieben Oldtimer. Es gibt Menschen, die kaufen sich abgefragte Autos und möbeln die wieder auf. Ist großartig. Kannst du auch auf Beziehungen übertragen. Ist nichts Vorwurfsvolles dabei. Aber such dir einen Partner, wo du von ganzem Herzen innerlich jubilieren kannst. Wo du sagst, ich liebe tiefer gelegte Sportwagen, ich liebe Geländefahrzeuge, ich liebe einen VW-Bulli, egal was du liebst, such dir jemanden, der muss nicht deinen Eltern gefallen, hilft, der muss auch nicht deinem Nachbarn gefallen, der muss dir gefallen, du musst mitfahren. So, such dir was, das dir gefällt. Letzter Gedanke, nimm niemanden, der auch nicht ohne dich zurechtkommt. Wisst ihr, eine Ehe ist nicht eine Selbsthilfegruppe. Es ist ein Liebes- und eine Arbeitsgemeinschaft. Und die Frage ist, wen möchtest du im Leben an deiner Seite haben? Das Schöne an Selbsthilfegruppen ist, dass eine gewisse Abhängigkeit entsteht. Die Menschen brauchen dich. Und es ist schön, ist auch eine Form von geliebt sein, gebraucht zu sein. Aber es ist nicht das, was du auf Dauer möchtest, stimmt's? Natürlich brauchen wir einander, ist doch klar. Aber wenn dein Partner ohne dich nicht mehr kann, da ist irgendwas schief. So bitte, such dir jemanden, der auch ohne dich kann. So, setzt aber auch im Umkehrschluss voraus, dass du auch in der Lage sein musst, ohne den anderen zu können. Wenn du einen Partner dir angelst, der all deine unerfüllten Wünsche füllen muss, hat er echt ein schweres Los. So, die Frage an dich, bist du der Mann, nach der die Frau, nach der du suchst, sucht. Bist du der Mann, nach der die Frau, die du suchst, sucht? Es ist ja nicht nur so, dass du jemanden suchst, sondern der andere, der sucht ja auch jemanden. Wenn er dich sieht, ist er am Ende seiner Suche angekommen. Hoffentlich. Was ich dir empfehle, die Zeit alleine ist anstrengend. Das ist mühsam, das ist schwierig. Wir wissen nicht, kommt überhaupt, wann kommt, all diese Geschichten. Aber was ich dir wünsche, ist, dass du die Zeit nicht einfach nur erduldest, sondern dass du sie nutzt, zu der Person zu werden, die dein zukünftiger Partner sucht. Und glaub mir, der sucht. Irgendwo hier auf diesem Planeten rennt jemand rum, der sucht genau dich. Der sucht genau dich. Mit deinen Augen, mit deinen Haaren, mit deiner Bildung, mit deiner Familie. Genau, der sucht dich. Und das Beste, was du tun kannst, ist, dein Ich zu der Person zu entwickeln, dass wenn die Person dich sieht, er sagt, Volltreffer, nach dem habe ich immer gesucht. Was für eine Freude, wenn wir schon so ein bisschen geschliffen in die Beziehung reingehen können, wenn der Ehepartner nicht alles an uns noch erledigen muss. Manchmal setzt Gott Eltern in unser Leben rein, um uns zu schleifen, dass der Ehepartner ein bisschen leichter hat. Verstehen wir nicht, wenn wir 13 sind. So, die Frage am Ende ist nicht nur, wen bekommst du? Die Frage ist, wer bist du? Bist du eine Person, die liebenswert ist? Was nicht ansatzweise heißen soll, dass wenn du noch keinen gefunden hast, du das nicht bist. Aber ich wünschte dir das, dass du selber dieser Mercedes wirst, nachdem sich jemand anderes sehnt. Ich habe festgestellt, dass das Beste, was wir tun können, ist, ganz eng mit Gott unterwegs zu sein. Dass er der Mittelpunkt in deinem Leben ist, dass nicht irgendwelche anderen Männer oder Frauen irgendwelche Sehnsüchte in deinem Herzen stillen müssen, die eigentlich Gott stillen will. Und es ist angenehmer, wenn Gott in dein Leben reinspricht und dich schleift, wie wenn Menschen dich schleifen. Gott macht's besser, Gott macht's liebevoller. So, lange Rede, kurzer Sinn. Nimm Gott in dein Leben rein. sag: Gott, mach was aus mir. Ich möchte zu der Person werden, nach der mein zukünftiger Partner sucht. Und wenn du schon in einer Beziehung bist, nimm Gott mit rein. Sag: Gott, wir brauchen dich. Wenn du schon verheiratet bist, sag: Gott, komm mit rein, wir schaffen es nicht alleine, wir brauchen dich. Gott liebt dich und Gott ist auf deiner Seite. Lass uns noch einmal aufstehen. Lass uns noch mal singen. Sag: Gott, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Sexualität ist so schön, ist so erfüllend, ist so großartig. Und Gott wünscht dir von ganzem Herzen. Und das Beste, was wir tun können, ist Gott damit reinzunehmen. Sag: Gott, ich möchte es auf deine Weise tun. Du kennst mich, du hast mich geformt, du weißt, was zu mir passt. Lass uns gemeinsam erobern. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben.